Wir machen die 10 Gebote durch gerade und wir sind im 2. Buch Mose, im Kapitel 20, im Vers 16. Ein Vers heute wieder. Wir leben in einer verrückten Zeit. Der Zeitgeist ist heute so relativistisch, wie Pilatus zu Jesus gesagt hat: Was ist Wahrheit? Jeder schnitzt sich so seine Wahrheit ein bisschen selbst. Und es passiert. Wenn wir uns so umhören, wir hören diese Vorwürfe über die Lügenpresse und stimmt auch öfter mal, ne? Dass wir belogen werden. Fake News ist gerade so ein Schlagwort, was in aller Munde ist. Fake News auf Facebook und wie wir damit umgehen sollen. Die Beraterin von Präsident Trump hat unlängst von alternativen Fakten gesprochen, was immer das bedeuten soll. Aber wir bekommen oft einfach nur so subjektive Meinungen, Propaganda serviert. Und uns wird eingeredet, das ist alles, was es gibt. Alles ist subjektiv, alles ist relativ. Die Wahrheit, die gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt dann aber auch, es ist nichts beständig. Es ist nichts verlässlich. Es ist alles gleich, egal. Und wir schieben so ein bisschen in den luftleeren Raum. Und dann setzen sich Leute mit dieser Lebensphilosophie in Talkshows zusammen und tauschen ihre subjektiven Nichtigkeiten aus und reden da über tiefe Themen, über Gender Mainstreaming und alternative Familienformen oder Todesstrafe von mir aus oder Abtreibung, obwohl das ja meistens totgeschwiegen wird, Flüchtlingspolitik, tiefe Sachen. Aber es bleibt alles auf diesem oberflächlichen Level. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung. Und jeder kotzt so seine persönliche Meinung raus und jeder denkt, dass seine Meinung besser ist als die von jedem anderen. Und letztendlich ist alles gleich subjektiv und gleich nichtig. Und was für dich richtig ist, ist für dich richtig. Was für mich richtig ist, ist für mich richtig. Und nachdem jeder so seine subjektive Meinung rausgekotzt hat, haben wir so einen ganzen Kotzteich von Meinungen und die Festplatte ist überladen von all dem Blabla und unser Bauch ist schwer von den Chips, die wir dabei in uns reingefressen haben und der Leib ist träge vom Rumliegen vor der Glotze und das Herz ist schwer und leer und dann tragen wir uns so beladen in unser Bett und haben wieder einen tollen Fernsehabend gehabt. War es wieder voll wert, mit diesem vollgekotzten, überladenen Hirn. Wow. Und ich denke mir, wen kümmert das? Wen kümmert dieses ganze Meinungsgesülze? Was ich will, ist Wahrheit. Ich bin nicht so sehr interessiert an Meinungen. Ich will die Wahrheit kennen. Und ich will an der Hand von Wahrheit Aussagen bewerten und Entscheidungen treffen in meinem Leben. Nicht anhand von subjektiven Meinungen. Ich bin hungrig nach Wahrheit. Wohin kann ich mich wenden? Ja, wir haben einen wunderbaren Gott. Er hat einen makellosen Charakter. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, heißt es: Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Im Psalm 146, Vers 5 steht: Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Unser Gott ist nicht nur ein allmächtiger Schöpfer, er ist auch ewig treu, wird uns hier in diesen Versen gesagt. Das heißt, seine Meinung, das, was er uns sagt, seine Verheißungen, sein Charakter verändert sich nicht. Er sagt nicht, heute das und morgen das. Er verhält sich nicht heute so und morgen anders. Nee, unser Gott ist absolut beständig. Unser Gott ist 100% verlässlich. Im 2. Timotheus 2 sagt er uns, selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist unser Gott. Jesus hat gesagt in Markus 13, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Niemals. Gottes Verheißungen sind sicherer und beständiger als der Planet, auf dem wir stehen. Oder sitzen. Jetzt gerade. Wir können uns ohne Vorbehalte absolut auf Gottes Verheißungen einlassen. Er ist vertrauenswürdig. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und er hat gesagt, ich bin die Wahrheit in Person. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Und ich bin froh, dass unser Gott so ein Fels in der Brandung ist in unserer instabilen, subjektivistischen Zeit. Ich bin froh, dass ich ihn kennen darf. Ich bin froh, dass ich echte Wahrheit kennen darf, echte, objektive, verlässliche Wahrheit hier in der Bibel haben darf. Und ich habe gerade in meiner stillen Zeit durchs Johannesevangelium gelesen. In Johannes 18, Vers 37 sagt Jesus zu Pilatus, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und in Johannes 17, diesem wunderbaren Gebet von Jesus, betet er, heilige sie, spricht hier über seine Jünger, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Und wenn unser Gott so wahrhaftig ist und Wahrheit so was Großartiges und Wichtiges für ihn ist, dann ist es auch keine Überraschung für uns, dass dieser wahrhaftige, treue Gott uns in dem 9. Gebot hier sagt, Vers 16, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. In den Sprüchen 6, er spricht es über 6 Dinge, die es sind, die dem Herrn verhasst sind und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Und eines davon im Vers 19, wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge. Das ist ein Gräuel für den Herrn. Und wir könnten an die Ankläger Jesu denken, an diesen ganzen Prozess. Da sind falsche Zeugen aufgetreten, um ihn anzuklagen. Und alles an diesem Prozess war eigentlich völlig illegal. Haben ihn falsch beschuldigt. Aber auch umgekehrt wäre es falsch, wenn jemand schuldig ist und ein Zeuge gibt ein falsches Alibi. Gott ist an Wahrheit interessiert. Und eine Art, wie wir dieses 9. Gebot brechen können, ist falsches Zeugnis ablegen über einen anderen. Üble Nachrede. Das können wir vor Gericht tun, können wir natürlich auch außerhalb tun. Da passiert es öfter, wir stehen nicht allzu oft vor Gericht im Normalfall. Aber wir können es vor dem Gericht der Menschen tun, der Leute. Und viele kriegen ja große Ohren, wenn geredet wird und lieben es, andere zu verurteilen. Und dann steht mir ja selbst anscheinend ein bisschen besser da. Negatives weiter zu erzählen, abzulästern über jemand anderen. Habt ihr schon mal getan? Ist ja so eine Art Volkssport eigentlich, gell? Boulevardpresse lebt davon. Und wir tun das oft, ohne die ganzen Fakten wirklich klar zu haben, oder? Ohne persönliches Gespräch mit der Person, um die es geht, gesucht zu haben, ohne mal nachgefragt zu haben. Wir hören irgendwas und ich habe irgendwas gesehen und ich treffe meine Schlussfolgerungen, die nicht immer richtig sind. Und wenn so eine üble Nachrede, so ein falsches Zeugnis mal draußen ist, dann ist es so ein Lauffeuer, das sich verbreitet. Wie gesagt, die Leute haben große Ohren. Dann ist es auch ganz schwer, das wieder einzudämmen, zu korrigieren. Jakobus schreibt uns in Jakobus 3, auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Ganz schön krasse Worte. Das biblische Prinzip, das Jesus uns in Matthäus 18 gegeben hat, ist, wenn du einen Bruder oder eine Schwester sündigen siehst, dann geh hin und red mit ihr unter vier Augen, ganz persönlich. Sprich die Person drauf an. Klär es direkt mit ihm oder mit ihr. Eine gute Faustregel ist, erzähl nie irgendwas einem Dritten weiter, was du nicht auch erzählen würdest, wenn diejenige Person, über die du redest, dabei wäre. Dann bist du auf der sicheren Seite. Manchmal können wir sogar ohne Worte etwas Negatives über eine dritte Person so weiter vermitteln, oder? So, der Thomas. Puh. Gesprächspartner hat den Thomas noch nie getroffen. Aber allein durch meine Reaktion hat er schon ein bestimmtes Bild von ihm, ein eher negatives, denke ich. Oder wir können so durch Andeutungen was vermitteln. Hast du gehört, was der Thomas getan hat? Nee, was denn? Ach, egal. Die Bibel sagt uns, Satan, der Teufel, ist der Verkläger der Brüder. Und wenn wir üble Nachrede halten, dann sind wir ihm ähnlich und nicht Gott. Und während diese Sünde heutzutage oft verniedlicht wird, wird sie im Alten Testament sehr ernst genommen. Falschaussage wird sehr ernst genommen. Wir verniedlichen es heute oft als Gebetsanliegen oder solche Dinge. Aber in 5. Mose im Gesetz, in Kapitel 19, wird gesagt, die Richter sollen die Sache genau untersuchen. Und siehe, ist der Zeuge ein Lügenzeuge, hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt, dann sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr länger eine solch böse Sache in deiner Mitte begehen. Also ein falscher Zeuge hat die Strafe bekommen, die der Angeklagte bekommen hätte, wenn er schuldig gesprochen worden wäre. Sprüche 19, Vers 5, ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft, wer Lügen vorbringt, wird nicht entkommen. Lügen haben kurze Beine. Gott wird dafür sorgen, dass sie ans Licht kommen. 1. Petrus 2, Vers 1, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble Nachreden. Wir haben in den Stellen aus den Sprüchen, die ich zitiert habe, schon zweimal gesehen, dass falsches Zeugnis ablegen und Lügen parallel ist. Ihr wisst, hebräische Poesie, so war die Sprache. Paralleller Synonismus, sagt man dazu. Es wird zweimal das Gleiche gesagt mit ein bisschen anderen Worten. Der gleiche Gedanke wird wiederholt. Und wir haben hier einmal falsches Zeugnis und dann parallel dazu ist Lügen. Das ist dasselbe. Also deswegen können wir dieses 9. Gebot auch nehmen und verallgemeinern, dass Gott uns sagt, du sollst nicht lügen. Nicht nur vor Gericht, sondern überhaupt nicht. Du sollst nicht lügen. Warum? Ganz einfach, weil es nicht zu Gott passt. Satan ist ein Lügner und der Vater der Lüge, heißt in der Bibel. Denkt an den Garten Eden, die Schlange. Wenn wir die Unwahrheit sagen, wenn wir betrügen, dann sind wir ihm ähnlich und nicht Gott. Also wem bist du ähnlicher, würdest du sagen? Unserem wahrhaftigen Gott oder dem Teufel, dem Lügner und dem Verkläger? Jakobus hat uns geschrieben, es sei euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Und Jesus hat in Matthäus 5 gesagt, es sei eure Rede Ja, Ja, Nein, Nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Nicht wie die Pharisäer irgendwelche Wege oder Ausreden finden, damit wir unser Wort nicht halten müssen, nicht irgendwie so die Dinge ein bisschen hinbiegen, dass ich zwar so technisch nicht die Unwahrheit sage, aber dass es vom Gegenüber doch so ein bisschen falsch verstanden wird. Klassische Beispiel, Präsident Clinton, der gefragt wurde, ob er Gras geraucht hat, und er hat gesagt, nein. Und dann haben sie ihn überführt, dass er doch geraucht hat. Und er hat gesagt, ja, ich habe nicht eingeatmet. Ich habe nicht geraucht, ich habe nur ein bisschen gepafft. Ne? Ich meine, kommt drauf an, was mit Rauchen gemeint ist. Ne? Politiker machen das ständig, wenn er denen zuhört. Machen irgendwelche Aussagen und dann, wenn sie überführt werden, wird es irgendwie so verdreht. Naja, habe ich ja gar nicht gemeint, aber ja, in Wirklichkeit doch. Ne? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, Klammer auf, gestern, nicht heute, aber das hat sie ja nicht gefragt. Ja doch, eigentlich schon. Ne? Aber wir können so einfach mit der Wahrheit ein bisschen spielen und verdrehen. Selbst so, dass wir uns dann rausreden können und sagen können, ja, ich habe doch die Wahrheit gesagt. Tun wir ständig Beziehungskonflikten, Ehekonflikten, passiert das ständig. Da ist ein Vorwurf und er sagt, ja, habe ich doch gar nicht gesagt. Oder habe ich doch gesagt. Aufs Herz kommt es an, Gott schaut wieder aufs Herz. Wenn wir versuchen, jemanden anderen irre zu leiten, dann haben wir eigentlich schon gelogen. Und ich möchte dir mal eine persönliche Frage stellen und ich möchte um eine ehrliche Antwort bitten. Bist du ein Lügner? Darf ich mal sehen? Wer wird sagen, er ist ein Lügner? Ja, so knapp die Hälfte. Wow. Also wenn du jetzt die Hand gehoben hast, hast du gerade gelogen. Ne? Also dann. Ich meine, wer kann wirklich behaupten, ich habe noch nie gelogen? Wenn du jetzt nicht die Hand gehoben hast, möchte ich das gerne testen mit ein paar Fragen. Hast du schon jemals auf die Frage, wie geht's, geantwortet gut, obwohl es eigentlich ziemlich beschienen ging? Oder wie wäre es mit der Frage der Kellnerin oder der Gastgeberin? Hat's geschmeckt? Oder hast du schon jemals das Telefon abgehoben und jemand war dran, der wollte mit deinem Mann oder deiner Frau oder dem Chef sprechen und der sagt, und du sagst, der ist gerade nicht da oder der kann gerade nicht, der ist gerade weggegangen, ist in der Besprechung. Die wahre Antwort ist, er ist da, aber er will nicht mit dir reden. Oder hast du schon jemals eine Software oder eine App installiert oder für ein Bankkonto oder einen Online-Dienst sich angemeldet und dann kommt doch immer dieses Kästchen, wo gefragt wird oder gesagt wird, ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen. Hast du angekreuzt schon, ja, habe ich, obwohl du es nicht getan hast? Ihr Männer, hat eure Frau euch schon mal gefragt, sehe ich dick aus in dem Kleid? Ist übrigens eine sehr unfaire Frage, Frau. Und ich meine, was soll ein Mann schon dazu sagen? Wenn wir Nein sagen, dann glaubt es uns sowieso nicht. Ja, Schatz, im anderen Kleid siehst du schlanker aus. Das wäre vielleicht eine Art. Man, die Wahrheit ist, das Grundproblem, die Ursache liegt nicht beim Kleid. Oder ihr Eltern, wie habt ihr es mit dem Osterhasen und dem Christkind oder dem Weihnachtsmann gehalten? Mit euren Kindern. Habt ihr eure Kinder belogen? Ich glaube, das untergräbt das Vertrauen. Wie ist es bei der Steuererklärung? Immer 100% alles ehrlich angegeben? Alle Fakten auf den Tisch gelegt? Oder schon mal euch krank gemeldet, weil ihr irgendwo frei gebraucht habt für irgendwas? So, Männer schnupfen, ich kann nicht schaffen. Oder hast du schon mal eine Terminzusage gegeben, von der du eigentlich genau gewusst hast, das kann ich nicht einhalten? Oder für Christen besonders beliebt, hast du dich schon mal geistlicher gegeben, als du wirklich bist? Heucheln ist ein Volkssport unter uns Christen. Denkt an Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte 5. Schon mal so gegangen? Hey, ihr habt so richtig Streit gehabt auf der Fahrt in den Gottesdienst, das soll in den besten Familien vorkommen, habe ich gehört. Ich meine, bei uns natürlich nicht, aber in anderen Gemeinden habe ich gehört. Also richtig Streit gehabt, so richtig fies zueinander und dann kommt ihr durch die Tür, preist dem Herrn, Halleluja, wie geht's? Oh ja, gut, preist dem Herrn, Halleluja. Die bittere Wahrheit ist, Leute, wir lügen alle. Und wenn wir lügen, dann heißt es, wir sind Lügner. Britische Studie hat herausgefunden, dass Frauen im Schnitt 3-mal täglich lügen und Männer 4-mal. Ich würde hoffen, dass wir Nachfolger Jesu unter dem Schnitt liegen. Aber wer von uns kann schon ehrlich sagen, ich habe seit meiner Bekehrung nie mehr gelogen? Ich glaube, niemand. Und rechne das auf dein Leben hoch. Wenn du nur 3-mal täglich lügst, dann sind sie im Jahr ungefähr 1000-mal und dann rechne das auf dein Leben hoch. Und das ist nur diese eine Sünde. Da stehen wir ganz schön als Schwerverbrecher vor Gott. Diese britischen Forscher haben auch die 10 häufigsten Lügen ermittelt. Die erste ist Platz 1, mir geht's gut. Zweitens, schön dich zu sehen. Drittens, ich rufe dich an. Viertens, wir müssen uns mal wieder treffen. Fünfte, ich stecke im Stau. Sechste, ich habe den Anruf verpasst und ich hatte keinen Empfang. Siebtens, der Scheck ist in der Post. Bei uns wird man wahrscheinlich eher sagen, die Unterweisung ist unterwegs. Habe ich in Wahrheit vergessen, aber ist unterwegs. Achtens, du siehst gut aus. Neunte ist hier, ich war den ganzen Tag in Meetings. Und zehnte ist, wir sind nur gute Freunde. Amerikanische Forscher von der Uni in South Carolina haben herausgefunden oder behaupten, im Durchschnitt wird der Mensch alle 8 Minuten belogen und ich habe da jetzt nicht näher nachgeforscht, was dabei alles erfasst war, ob da jetzt Heuchelei und Übertreibungen, Prahlerei, Werbung, diese Frage, wie geht's, ob das alles mit dabei ist, ich nehme es mal fast an, das ist schon viel, gell, alle 8 Minuten einmal. Und ein Drittel von den Lügen sind den Lügnern in einer Unterhaltung gar nicht bewusst. So sehr sind wir dran gewöhnt. Und der Rest, also die bewussten Lügen, werden vor allem aus den folgenden 4 Motiven serviert. 41% lügen, um sich Ärger zu ersparen. Also die typische Sache mit dem Kleid oder ja, das Essen schmeckt gut. Die Bibel sagt uns, Menschenfurcht ist eine Falle. 14% lügen, um sich das Leben bequemer zu machen. Morgen, ah nee, da kann ich nicht. 8,5% manipulieren, um geliebt zu werden. Ich denke nur an dich. Ja klar, welcher Mann schafft das schon? Also entweder ich denke an dich, Schatz, oder ich denke an meine Arbeit. Schaffe ich gar nicht. 6% lügen aus Faulheit. Klar habe ich dran gedacht, was immer. Nur 14% der Männer und 22% der Frauen sind überhaupt der Meinung, dass es nie okay ist zu lügen. Also die überwiegende Mehrheit der Menschen denkt, dass es zumindest in manchen Fällen okay ist zu lügen. Also erstens, um einem Freund zu helfen, zweitens, um ein Kompliment zu machen, drittens, um eine Beziehung zu retten, viertens, um weniger Steuern zu zahlen, fünftens, um die Karriere zu fördern, sechstens, um sich vor Strafe zu schützen. Also viele denken, es ist okay. Zumindest in manchen Situationen ist es okay. Und wir verniedlichen es auch, oder? Wir haben so schöne verniedlichende Worte. Notlügen oder flunkern, schwindeln, schleimen, übertreiben, schönreden, hinbiegen, Halbwahrheiten. Warum bekennen wir nicht einfach schlicht und einfach, ich habe gelogen? Und Gott sagt, es ist nicht okay. Er sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, alles andere ist vom Bösen. Und deswegen sagt uns Gott in Epheser 4, Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Redet die Wahrheit. Ist eine Herausforderung für uns alle. Und der Zweck des Gesetzes ist, uns einen Spiegel vorzuhalten, damit wir sehen können, wie dreckig wir wirklich sind. Zweck des Gesetzes ist, uns erkennen zu lassen, dass wir Sünder sind. Und so hoffe ich, dass du die Wahrheit erkannt hast, dass du ein Lügner bist. Und dass das ein Bereich in deinem Leben ist, wo du nicht zu Gott passt. Wo ihr grundverschieden seid. Er ist Licht und du bist Finsternis. Und er steht zwischen euch. Und ich hoffe, du bist ehrlich genug, dir das selbst einzugestehen. Dass du da versagt hast, dass du Vergebung, dass du Erlösung brauchst. Und die Antwort, wie wir im Abendmahl gefeiert haben heute, ist Jesus. Jesus hat dieses perfekte, sündenlose Leben gelebt, das du nicht leben kannst. Und er hat sein Leben an deinem Kreuz für dich gegeben, damit du im Austausch sein Leben haben kannst, ewiges Leben haben kannst. Der Sündenlose hat den Platz des Sünders eingenommen, dass der Sünder bekleidet sein kann mit seinem perfekten heiligen Leben im Austausch. Und das bietet er dir an. Du musst das nur annehmen. Und du nimmst es an durch Glauben, durch Anvertrauen. Und Umkehr, die Heilung deiner Gottesbeziehung fängt damit an, dass du die Wahrheit sprichst über dich selbst. Wir nennen das Bekennen. Dass du sagst, ja Gott, ich stimme überein. Das ist Sünde. Das war falsch. Ich habe mich schuldig gemacht. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Erneuerung. Ich brauche Jesus. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, das spricht von seinem stellvertretenden Opfer für uns, sündenlose, perfekte Leben, das er für uns gelebt hat und als Opfer für die Bezahlung unserer Schuld am Kreuz für uns eingesetzt hat. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Möchtest du das? Bist du schon von deiner Selbstgerechtigkeit und deiner Gottesferne umgekehrt zu Jesus? Hast du das angenommen, was er für dich getan hat? Hast du Jesus und hat Jesus dich? Wenn nicht, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen, hier, jetzt, von der Finsternis in das Licht zu kommen. Hast du dir nicht länger was vorlügst über dich selbst, über deinen wahren geistigen Zustand, dass du es eingestehst, dass du damit zu ihm kommst, der Wahrheit in Person, und er wird dich reinigen, er wird dich erneuern, er wird dich verändern, er wird dir vergeben. Und er wird sein Licht in dein Herz und in dein Leben bringen. Er wird dir ewiges Leben schenken. Dieser Gott, von dem Titus sagt, dass Gott, der nicht lügt, Gott, der nicht lügt, hat dir das versprochen. Gibt es irgendjemanden hier, der es für sich persönlich in Anspruch nehmen will? Und während wir alle im Gebet sind, wir wollen niemanden bloßstellen, aber wenn das du bist heute Morgen und Gott, der Heilige Geist, hat dich überführt und du sagst, ja, ich habe erkannt, ich bin Sünder und ich weiß, ich bin noch nie wirklich umgekehrt zu Jesus und habe mich noch nie wirklich ihm anvertraut. Möchtest du es tun heute? Dann heb doch kurz deine Hand und guck mich an, dass ich das sehen kann. Dann können wir zusammen beten. Gibt es irgendjemanden, der sich entscheiden will heute Morgen? Ich möchte die Gelegenheit geben. Die Einladung Gottes steht. Irgendjemanden? Vertraue ich darauf, dass es bei allen klar ist. Vater, ich danke dir, dass wir Wahrheit kennen dürfen, weil wir dich kennen. Und ich danke dir, Vater, dass du treu bist, dass du dich nicht veränderst, dass kein Schatten bei dir ist, keine Finsternis, dass du immer wahrhaftig bist. Und ich danke dir, dass deine Verheißungen für uns absolut 100% gelten, ganz besonders auch das, was Jesus für uns getan hat. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass wir gerettete Menschen sind, weil wir ihm vertrauen. Und so, Vater, bitte ich einfach um deine Gnade in unserem Leben. Herr, wir bekennen dir das, dass wir echt ein Problem haben mit Wahrhaftigkeit, mit Heuchelei. Ja, dass uns ja selbst ein Drittel von unseren Lügen uns nicht mal mehr bewusst ist. Ja, wir brauchen echt deine Hilfe. Aber ich bitte dich, Vater, dass du mit deiner Gnade in unserem Herzen wirkst, dass du uns veränderst, dass du uns heiligst durch deine Wahrheit, dass wir dir ähnlicher werden und wir wirklich wahrhaftige, treue, verlässliche, ehrliche Menschen werden, dass wir dir